Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Inzidenzen steigen in Deutschland. Mittlerweile haben 6 Bundesländer einen Wert von über 100. Und das bedeutet eigentlich, die verabredete Notbremse, die müsste in Kraft treten. Also erste Lockerungen sollen wieder zurückgenommen werden. Und Präsenzunterricht sollte dann in vielen Ländern eigentlich ausgesetzt bleiben. Gestern und heute hat sich die Kultusministerkonferenz getroffen, um über die Lage an den Schulen zu sprechen. Und was dabei herausgekommen ist, hören Sie gleich hier bei Campus und Karriere. Ich bin Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei sind. Die Lage könnte schwieriger nicht sein für die Kultusministerinnen und Minister. Einerseits ist die dritte Welle ja ganz offensichtlich in Deutschland angekommen mit erhöhten Infektionszahlen auch bei Kindern und Jugendlichen. Und deswegen fordern viele Elternvertreter ja schon die ganze Woche, dass die Schulen wieder geschlossen werden sollen. Andererseits haben viele Schülerinnen und Schüler schon sehr lange keinen Klassenraum mehr von innen gesehen und eine ganze Generation droht gerade abgehängt zu werden. Da hilft jeder Präsenzunterricht, sagen die Experten, auch wenn es nur ein paar Stunden in der Woche sind. Und in dieser Gemengelage hat sich gestern und heute die KMK getroffen und heute Mittag ist Präsidentin Britta Ernst vor die Presse getreten. Christoph Richter hat das für uns verfolgt. Wie hat sich denn die KMK zur aktuellen Lage geäußert?
Na, sie hat sich zutiefst besorgt gezeigt, Frau Ernst. Kinder, Schüler würden massiv an der Pandemie leiden. Sie seien von sozialen Kontakten abgeschnitten. Und Brandenburgs Bildungsministerin kritisiert auch in ungewöhnlich offenen Worten, muss ich sagen, wie in der Öffentlichkeit über Schüler geredet wird. Als ob sie es seien, sagt sie, die unvernünftig sind, keine Rücksicht nehmen. Das sei eben keinesfalls so, sagt die KMK-Präsidentin Britta Ernst.
Und wir haben ein bisschen die Sorge, dass Kinder und Jugendliche sich als stigmatisiert empfinden, weil sie irgendwie zu einer Gefahr hochstilisiert werden, was sie nicht sind, sondern sie sind gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und von ihnen geht keine Gefahr aus und so sollte auch nicht mit ihnen umgegangen werden.
Naja, und die Kultusministerinnen und Kultusminister fordern, Schulen so lange wie möglich jetzt offen zu halten. Das ist ein klarer Appell an die Länder, die Kommunen, wo man ja beispielsweise schon mitunter das Gefühl hat, dass Schulen bei steigenden Inzidenzen als erstes geschlossen würden, während die Friseure weiterarbeiten dürfen. Die KMK-Präsidentin Britta Ernst spricht sich gegen Schulschließung explizit aus, die starr an Inzidenzwerte geknüpft werden.
Weil wir in den Regionen Deutschlands den Effekt haben, dass die Inzidenz hochgeht, weil in 2 Altenheimen und einem Krankenhaus ein massives Infektionsgeschehen ist. Wann aber die Schule gar nicht berührt ist, plädieren wir in der Tat für ein Offenhalten, solange es geht.
Also der Appell ist deutlich und der formuliert wird, guckt nicht starr auf die Inzidenzzahlen, denn gerade für die kleineren Kinder ist der Schulbesuch immens wichtig. Bildung als Priorität muss sich in offenen Schulen äußern, heißt es. Und da sagt nur als erste Reaktion die Linkspartei in Brandenburg, guten Morgen, das ist doch nichts Neues, heißt es da. Und man könnte auch ergänzen, was hier als Forderung verkauft wird, ist schon seit dem Ende der Sommerferien auch in Frankreich die Regel.
Die Schulöffnungen sollen ja eigentlich von flächendeckenden Tests begleitet werden. Diese Belieferung der Schulen mit Tests ist aber ja in vielen Ländern eher holprig gestartet, kann man sagen. Was wurde dazu gesagt?
Ehrlich gesagt, Herr Jungblut, da war man ziemlich schmallippig bei diesem Thema. Es heißt, nach Ostern sollen Tests flächendeckend angeboten werden in den Schulen. Jetzt mal auf den Kalender geschaut. Das dauert also noch 15 Tage. Für Eltern ist das ein Desaster und sie stöhnen, verstehen nicht, warum das so lange dauert. Und ich habe gerade auch noch mal mit dem Elternsprecher des Landes Brandenburg telefoniert, der sagt, es gäbe Versandhändler. So der Vorwurf, da würde man von heute auf morgen also Testkits bekommen. Dass es aber jetzt noch 15 Tage dauert, also da ist dann doch sein Unmut sehr groß und das dürfte bei den Betroffenen, also Schülern, Lehrern und Eltern dann doch Schnappatmung auslösen.
In dieser Woche wurde ja schon bekannt, dass die KMK ein milliardenschweres Nachhilfeprogramm auflegen will. War das heute auch nochmal Thema?
Das war kurz Thema. Alle sind sich einig, dass es kommen muss. Die Rede ist von 1 Milliarde Euro. Etwas pathetisch nennt man es ja eine nationale Kraftanstrengung. Jetzt wird mit Hochdruck dran gearbeitet, heißt es. Und Thies Rabe, der Schulsenator in Hamburg, hat nochmal auf die Wichtigkeit hingewiesen.
Für jede Schülerin und Schüler sind im letzten Jahr rund 600 Unterrichtsstunden in Präsenz nicht organisiert worden. Das ist relativ viel. Wenn wir jetzt diese Milliarde einsetzen, dann ist das eine Möglichkeit, um für 20% der Schüler rund 80 zusätzliche Unterrichtsstunden am Nachmittag ergänzend finanzieren.
zu können. Es ist und nach am Ende, ich vervollständige jetzt mal den Satz von Thies Rabe. Klar ist aber auch, dass das Programm schnell umgesetzt werden muss und eine persönliche Ergänzung, persönliche Notiz dazu. Wenn es so lange dauert wie beim Digitalpakt, dann muss man sagen, dann sind die Schüler auch raus, wieder aus der Schule.
Die Kultusministerkonferenz ist heute zu Ende gegangen und Christoph Richter hat sie für uns beobachtet. Vielen Dank. Die Schulen sollen also erstmal vorerst offen bleiben und zumindest in NRW sorgt das für Ärger. Der Lehrerverband Schall hat auf die steigenden Inzidenzen reagiert und fordert sofortige Schulschließungen. Auch der VBE hat sich kritisch geäußert. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Jetzt wollen wir aber mal das angekündigte Nachhilfeprogramm vertiefen. In Bayern gibt es dazu nämlich schon konkrete Pläne. Mit einem 7-Punkte-Fördermodell will Markus Söder die sogenannten Corona-Lernlücken schließen. Dafür nimmt Bayern 40 Millionen Euro in die Hand und will 3000 Helfer aktivieren. Michael Watzke hat sich das Ganze für uns angeschaut.
Dazu können Tutorenprogramme, Schüler helfen Schüler, intensive Programme wie Studenten, die eingesetzt werden, Pensionisten, die mithelfen und wie eine Art Nachhilfe oder Begleitung geben können. Und es soll ein Ferienprogramm entwickelt werden, wo es dann darum geht, Lernen mit Spaß und Sport und anderen Elementen versehen, also nicht nur das reine Nachsitzen.
Dieses Förderprogramm entwickelt derzeit das Bayerische Kultusministerium, dessen Chef Michael Piazzolo legt den Schwerpunkt darauf,
Bildung zu sichern, das heißt gerade auch diejenigen aufzufangen, die vielleicht im Distanzunterricht nicht alles so mitbekommen haben und mitmachen konnten, häufig nicht aus eigenem Verschulden. Hier setzen wir auf individuelle Förderung. Binnendifferenzierung, Förderunterricht, Ergänzungsunterricht, nicht ein Wiederholungsjahr für alle. Das macht keinen Sinn, sondern wir müssen individuelle Lösungen finden.
Individuelle Lösungen suchen auch private Initiativen, etwa in Fürstenfeldbruck bei München.
Ach, hallo Emmy, wo bist du?
Hi.
Hi, warum? Ach, warte mal, ich muss die Kamera anmachen. Moment.
Ein Familien-Videocall quer durch Deutschland. Mutter Mandy Enders sitzt im oberbayerischen Fürstenfeldbruck, Tochter Emmy im thüringischen Schmalkalden.
Ich bin gerade bei meinen Oma und meinem Opa, das bin ich schon seit Weihnachten. Hier kann ich gerade besser Homeschooling machen, weil mein Opa ist Mathelehrer.
Mutter und Tochter begegnen sich im Big Blue Button, einem virtuellen und vor allem datensicheren Online-Raum. Hier trifft sich die Elfjährige auch mit ihrer Mitschülerin Letizia, um ein Deutschreferat vorzubereiten.
Als wir herausgefunden haben, dass wir ein Referat über Sagen machen sollten, da hat sie mich gefragt, ob wir zusammen machen wollen.
Dass Emmy auch im fernen Schmalkalden nicht den Kontakt zu Fürstenfeldbruck verliert, verdankt sie Monika Graf, der Gründerin der örtlichen Corona-Nachbarschaftshilfe. Die hat einen Internetserver eingerichtet,
wo wir bis zu 50 Arbeitsgruppen synchron parallel betreiben können. Am 4. Januar sind wir damit rausgegangen und dann haben uns auch schon die Eltern bestürmt, die diese ganzen Räume nutzen wollen und Kommunionsgruppen und also es gibt ganz viele verschiedene Vereinigungen, die irgendwas mit Bildung zu tun haben und die da jetzt total froh sind, dass sie darauf zurückgreifen können.
Monika Graf und ihre ehrenamtliche Initiative helfen dabei, Lernlücken zu schließen, die Corona in die Bildungsbiografien bayerischer Schüler gerissen hat. Mittlerweile reagiert aber auch der Staat. Das bayerische Sozialministerium etwa stellt den Schulen zusätzliche Stellen für Sozialarbeiter und Schulpsychologen in Aussicht. Außerdem, so Sozialministerin Trautner, wolle man angehende Azubis unterstützen und dafür
pro Regierungsbezirk noch einen zusätzlichen Ausbildungsakquisiteur fördern, damit die jungen Menschen ganz gezielt beim Übergang von der Schule zur Ausbildung unterstützt werden können und auch die Betriebe bei ihrer Suche nach geeignetem Nachwuchs.
Kritik kommt vom Landesschülerrat in Bayern. Dessen Koordinator Moritz Meusel beklagt, die Schülerinnen und Schüler seien zwar öffentlichkeitswirksam zu einem Jugendgipfel eingeladen worden, aber
wir wurden in die jüngsten Beschlüsse überhaupt nicht mit eingebunden und das finden wir natürlich sehr, sehr schade.
Denn eines ist klar, ein Tutorenprogramm mit dem Namen Schüler helfen Schülern ist ohne Hilfe von Schülern nicht umsetzbar. Moritz Meusel glaubt, dass kein noch so ambitioniertes Programm die durch Corona entstandenen Lernlücken vollständig schließen könne. Er fordert für Bayerns Schüler,
dass unsere Leistung honoriert wird. Wir arbeiten mehr denn je und es wird immer davon gesprochen, dass unsere Abschlüsse weniger wert seien. Es ist eigentlich was Grundsätzliches, was wir fordern, dass wirklich nur das abgeprüft wird, was auch tatsächlich durchgenommen wurde. Und jetzt auf Biegen und Brechen an den alten Lehrplänen, an vollgestopften festzuhalten, das ist aus unserer Sicht verwegen.
Manche plädieren sogar dafür, in diesem Corona-Schuljahr auf Schulnoten zu verzichten. Bayerns Ministerpräsident Söder aber betont,
dass es Noten braucht und Qualität braucht. Die Forderungen, das abzuschaffen, sind falsch. Wir müssen unter Corona-Bedingungen ein faires und vernünftiges Schuljahr gestalten.
Und wir bleiben in Bayern, um den Islam nicht nur an Moscheen, sondern auch an staatlichen Schulen als Unterrichtsfach anzubieten. Gibt es derzeit in den Bundesländern ja unterschiedliche Wege. In Berlin zum Beispiel wird seit 2001 Islamunterricht angeboten. In Nordrhein-Westfalen ist man seit 2012 mit einem Pilotprojekt an Grundschulen gestartet. Und in Baden-Württemberg gehört Islamunterricht seit 2005 dazu. In Bayern lief bis jetzt ein Modellprojekt, aber ab kommendem Schuljahr soll Islamunterricht dann zum Wahlpflichtfach werden. Klingt erstmal positiv, doch Kritik kommt vom Zentralrat der Muslime in Bayern und auch von der bayerischen Opposition. Susanne Lettenbauer berichtet.
Auf dem Weg zur Josef-Guggenmoos Grundschule fährt man an den zwei spitzen Türmen der Stiftskirche von Altötting vorbei. Vorbei am Ziel aller Pilger und Päpste, der Gnadenkapelle mit der schwarzen Madonna, wo die Herzen der bayerischen Könige begraben liegen. Hier also in der Herzkammer Bayerns wird seit 2 Jahren Islamunterricht angeboten an 8 Mittel- und Grundschulen. Der Wallfahrtsort Altötting sei nicht so erzkonservativ, wie man meinen könnte, sagt Schulleiterin Isolde Gretzel auf die Frage, warum sie sich entschieden habe, das neue Religionsfach anzubieten.
Ja, wir haben den Bedarf, wir haben bei den Eltern abgefragt und es haben sich Eltern angemeldet und deswegen bieten wir das jetzt hier an. Ich habe das jetzt auch mal ausgerechnet. Bei uns sind von der Gesamtschülerzahl 17,5% muslimische Kinder dabei. Und von diesen muslimischen Kindern nehmen 35% an diesem islamischen Unterricht teil.
7 eng getaktete Lernbereiche sieht das Bayerische Kultusministerium im Lehrplan für den Islamunterricht vor. Darunter klassisch ethische Themen wie Miteinanderleben und religiöses Leben.
Dann ist ein eigener Lernbereich Glaubenslehre des Islam. Da geht es dann um solche Inhalte wie Basmala, Shahada, Eingottglaube, Mehrgottglaube, Gottes Eigenschaften, koranische Schöpfungsgeschichte.
350 Schulen in ganz Bayern bieten den Islamunterricht mittlerweile an, ab Herbst dann als Wahlpflichtfach. Umut Schalltag ist einer der 100 Lehrkräfte, überwiegend Muslime aus der Türkei, die in Kooperation mit der Universität Erlangen-Nürnberg im schwäbischen Dillingen innerhalb eines Jahres als Islamlehrer ausgebildet wurden.
Um ehrlich zu sein, war ich auch am Anfang ein bisschen besorgt, als ich hier angefangen habe, wie ich aufgenommen werde. Ja, Gott sei Dank, war alles ganz, ganz herzlich.
Der frühere Englisch-Türkisch-Lehrer betreut 8 Schulen im Landkreis Altötting, fast nicht zu schaffen. Ein weiterer Kollege ist nicht in Sicht. Die Schülerinnen und Schüler in seinem Islamunterricht stammen aus Syrien, Irak, Afghanistan, Ägypten und Iran. Sunniten, Schiiten, Aleviten. Der extra ausgearbeitete bayerische Lehrplan helfe dabei, die teils massiven Konflikte zwischen diesen einzelnen religiösen Gruppen zu überbrücken, meint Schalltag.
Ich finde den Lehrplan wirklich ganz gut und ich fühle mich nicht eingeschränkt. Oder wir leben in Deutschland und wir leben in Europa. Natürlich muss es hier ein bisschen anders sein. Im Lehrplan gibt es auch Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das ist ganz, ganz wichtig für diese Gesellschaft. Und die Kinder lernen, umzugehen mit der Vielfalt der Gesellschaft.
Die bayerische Opposition kritisiert das Angebot dennoch scharf. Das künftige Wahlpflichtfach sei nur ein erweiterter Ethikunterricht mit etwas Islamkunde, betont die bildungs- und religionspolitische Sprecherin der bayerischen Grünen, Gabriele Triebel. Außerdem:
Der jetzige Gesetzentwurf ist erarbeitet worden ohne Beteiligung von den muslimischen Verbänden bzw. mit marginaler Beteiligung der Wissenschaft. Und das geht in meinen Augen überhaupt nicht. Und deswegen laufen auch die Verbände nicht nur der zentralen der Muslime Sturm gegen dieses Fach.
Fragt man beim Bayerischen Büro des Zentralrats der Muslime nach, klingt die Kritik nicht ganz so drastisch. Man bedauere, dass die gegenwärtigen Mitwirkungsmöglichkeiten nicht dem gebotenen verfassungsmäßigen Stand entsprechen, wolle aber den Dialog fortführen. Im Kultusministerium versteht man die Kritik nicht. Die muslimischen Verbände seien mit einbezogen worden, so Kultusminister Michael Piazzolo.
Also selbstverständlich haben wir natürlich auch Vertreter der muslimischen Gemeinschaft mit eingebunden, gerade im Rahmen auch der Verbändeanhörung.
Der Freistaat könne rein rechtlich gar keinen konfessionsgebundenen Islamunterricht vergleichbar mit katholischer Religionslehre anbieten, da es keine dafür notwendige, gesetzlich anerkannte muslimische Organisation ähnlich der katholischen Kirche gäbe. Die bayerischen Grünen schlagen deshalb einen Stiftungsrat als Träger des Islamunterrichts vor, ähnlich wie in Baden-Württemberg. Die Bayerische Koalition sieht darin aber keine Lösung. In Altötting sind die Verantwortlichen eher froh, dass der Islamunterricht unabhängig von den muslimischen Verbänden entwickelt wurde. Nur so könne ein neutraler Unterricht gewährleistet werden, der die innerislamischen Diskussionen außen vor lässt.
Der Brexit zum Beginn des Jahres bedeutet ja nicht nur große Veränderungen in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der EU, auch für den akademischen Betrieb war er eine wegweisende Veränderung.
Campus und Karriere. International.
Denn Großbritannien stieg auch aus dem beliebten Erasmus-Programm aus, das im Jahr zuvor, also vor dem Brexit, knapp 20.000 Studierende noch nach Großbritannien brachte. Als Alternative soll jetzt das Turing-Programm den studentischen Austausch ermöglichen. Einzelheiten dazu hatte Boris Johnson in dieser Woche vorgestellt. Christine Heuer weiß mehr.
Mike Galsworthy hält den Brexit für Teufelszeug. Der Verhaltensgenetiker warnt seit langem, der EU-Austritt werde Forschung und Lehre in Großbritannien schaden. Deshalb hat er Scientists for EU gegründet, einen Zusammenschluss von 350 Wissenschaftlern, die gegen die Brexit-Folgen an englischen Universitäten zu Felde ziehen. Am Weihnachtsmorgen, wenige Stunden nachdem Boris Johnson sein Land aus Erasmus verabschiedet hatte, setzte Galsworthy sich an den Computer und sagte, was er davon hält.
This is cultural vandalism. It was deliberately petty.
Kultureller Vandalismus, bewusst kleinlich. Klarer kann ein Urteil kaum ausfallen. Die meisten Akademiker haben nichts gegen das neue Turing-Programm. Sie sind aber dagegen, dass Erasmus dafür abgeschafft wird. Der Regierung war Erasmus bekanntlich zu europäisch und zu teuer. Nun gibt sie etwas mehr als 100 Millionen Pfund aus, damit 35.000 britische Studenten im Ausland studieren können. Zum Vergleich, nach Angaben der Europäischen Kommission hat Erasmus das Vereinigte Königreich 2018 135 Millionen Pfund gekostet. Dafür wurden aber auch fast 50.000 Studenten gefördert. Das Kostenargument zieht nicht, rechnet Mike Galsworthy vor.
Get a calculator, any calculator. 100 million divided by 35,000 students. What do you get?
Nehmt einen Taschenrechner. 100 Millionen geteilt durch 35.000 Studenten, das macht 2.857 Pfund. Nicht gerade umwerfend pro Student und Jahr.
That's no great shakes, is it, per student per annum?
Wie will die Regierung für dieses Geld Studenten nach Harvard schicken, nach Australien oder China? Zumal, anders als bei Erasmus, bei Turing Studiengebühren bezahlt werden müssen, London aber nicht dafür aufkommen will. Die Regierung erwartet zwar, dass die Unis gegenseitig darauf verzichten, sicher ist das aber nicht. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Großbritannien weniger von Erasmus profitiert hat als der Rest der EU. Im Schnitt kamen fast doppelt so viele Studenten vom Kontinent auf die Insel wie umgekehrt. Erasmus hat die Kosten für Studienplätze im Königreich auch nicht gedeckt. Die kostspieligen und reichen Elite-Unis zahlten aber gerne drauf, weil sie den Austausch mit Akademikern in Europa besonders wertvoll finden. Boris Johnson ist er dagegen ganz offensichtlich ein Dorn im Auge. Mit Turing möchte er Studenten aus Global Britain lieber in alle Welt verschicken. Vor allem in den Fremdsprachenabteilungen sehen sie darin eher einen Nachteil, weil die sprachliche Vielfalt nirgendwo größer ist als auf dem europäischen Kontinent. Andere Professoren finden die neue weltweite Ausrichtung jedoch gerade gut. Zusammen mit Kollegen wirbt Colin Riordan, Vizekanzler an der Uni Cardiff, sogar auf der offiziellen Regierungsseite für das Turing-Programm.
I'm sure that Europe will remain a popular destination, but the opportunities now are much greater.
Ich bin sicher, dass Europa ein wichtiges Ziel bleiben wird, aber die Möglichkeiten sind jetzt viel größer. Jetzt liegt es an uns, aus dem neuen Turing-Programm einen großen Erfolg zu machen. Das schulden wir unseren Studenten.
So it's up to us now to make a great success of the new Turing scheme, and we owe it to our students to do exactly that.
Turing startet im September. Das Angebot gilt zunächst nur für ein Jahr. Viele Professoren und Studenten misstrauen der Sache deshalb zusätzlich. Boris Johnson ist nicht gerade berühmt dafür, Versprechen zu halten, und das Geld ist wegen Corona und dem Brexit äußerst knapp. Viele Universitäten wollen auch deshalb versuchen, Erasmus wenigstens in Teilen irgendwie fortzuführen. Uta Steiger vom Europäischen Institut am University College London.
UCL wie auch viele andere Universitäten haben tatsächlich Erasmus-Gelder noch bis Mai 2022. Dann allerdings müssen wir zum Teil eben über bilaterale Abkommen mit den einzelnen Universitäten das vertraglich regeln.
Ob die Hochschulen in der EU auch ohne Erasmus weiterhin mit ihren britischen Partnern kooperieren können, leicht wird das nicht.
Gerade haben wir ja noch über die Kultusminister gesprochen, die sich gegen Schulschließungen wenden. Jetzt gibt es dort vielleicht neue Bewegungen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat wegen der steigenden Infektionszahlen eine möglicherweise Verschärfung der Corona-Auflagen angekündigt. Wegen vieler Ansteckungen in Kitas und Schulen könne es sein, dass wir auch da etwas ändern müssen, sagte Kretschmann vor dem Bund-Länder-Treffen am Montag. Ausbleibende Lockerungen in der Gastronomie, wie ja zum Beispiel in Hessen auch angekündigt wurden, bedeuteten für viele Studierende ja weiterhin keinen Nebenjob. Und die finanzielle Notlage unter den Studierenden ist nach wie vor groß. Deswegen wurde die Überbrückungshilfe jetzt verlängert. Das hat das Bundesbildungsministerium mitgeteilt. Bis zu 500 Euro im Monat kann es also bis zum Ende des Sommersemesters noch geben. Die Anträge kann man jetzt online weiterhin über die Website des Studierendenwerks stellen. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Morgen gibt's hier auch wieder Campus und Karriere und da geht es um die psychische Belastung und digitalen Stress am Arbeitsplatz. Sie können sich beteiligen und jetzt schon anrufen unter 00800 4464 4464. Mein Name ist Mathis Jungblut. Danke, dass Sie dabei waren.